Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wenn wir die Evangelien aufschlagen, wo sie von Jesu Auferstehung erzählen, dann sind das unglaubliche Berichte. Schlagen Sie mal bei allen vier Evangelien hinten die letzte Seite auf und lesen Sie einfach mal die Ostergeschehnisse in einem Schwung weg. Was da alles passiert ist, du meine Güte, da gab es Zittern und Zagen, Tränen und Verzweiflung, großes Staunen, Zweifel, die ausgeräumt wurden, unbändige Freude. Und einer hat das alles verpasst. Einer war nicht dabei. Was nun? Wie ihn überzeugen? Er muss es doch einfach glauben. Wir bezeugen es ihm doch. Wir sagen die Wahrheit. Wir haben Jesus gesehen, lebendig auferstanden vom Tod. So in etwa mag es den Jüngern durch den Kopf gegangen sein. Und der eine lässt er sich überzeugen. Aber der Reihenfolge nach. Wir hören den Predigttext aus dem Johannesevangelium im 20. Kapitel. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand an seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie an meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Es ist nicht zu fassen, liebe Gemeinde. Thomas kann es buchstäblich nicht fassen. Alle anderen waren dabei, haben den Auferstandenen gesehen, seine Stimme gehört, gespürt, dass er wirklich unter ihnen war, nur er nicht. Und er soll jetzt einfach so glauben, statt eigenes Erleben nur Worte? Das klingt doch eher dürftig, was da von seinen Freunden und Weggefährten kommt, auch wenn sie es mit strahlenden Augen sagen: Wir haben den Herrn gesehen. Damit soll er sich zufrieden geben, wo doch die anderen 10 so viel mehr bekommen haben. Nein, nie und nimmer. Thomas will nicht verzichten. Er kann nicht verzichten. Er will den Auferstandenen auch sehen. Er will ihn auch hören. Er will, wenn möglich, ihn sogar berühren, damit er sich sicher sein kann, dass ihn nicht seine Sinne täuschen. Ja, dann könnte er es glauben, das Unglaubliche. Der ungläubige Thomas wird diese Erzählung gerne überschrieben. Ich finde, das ist ziemlich ungerecht. Ja, schon fast so ein bisschen selbstgerecht. Auf der einen Seite stehen wir, die Gläubigen, und auf der anderen Seite steht er, der Zweifler, der Ungläubige. Als wären wir uns unserer Sache sicher und Thomas wäre ungläubig, weil er es nicht einfach so hinnimmt, was ihm da erzählt wird. Aber schließlich ist es ja auch nicht irgendetwas, was ihm da erzählt wird. Ihm wird ja nicht gesagt, Petrus ist gestern Abend noch mal vorbeigekommen oder Philippus hat frischen Wein für uns besorgt, sondern sie sagen zu ihm, wir haben den Herrn auferstanden gesehen, den Gekreuzigten, den, der tot war, den, der ins Grab gelegt worden ist, den, vor dessen Grab ein Rollstein gerollt worden ist, den haben wir gesehen, lebendig. Nicht zu fassen. Und Thomas, der will natürlich Gewissheit, wen wundert's? Und ganz ehrlich, die anderen waren ja in Wahrheit nicht weniger verstört gewesen als Thomas. Das leere Grab, nichts als Furcht und Schrecken hatte es ausgelöst. Die Jünger, sie verbarrikadieren sich aus lauter Angst hinter sicheren Türen und laufen nicht etwa als frohe Glaubensboten durch Jerusalem und verkünden die Auferstehung des Herrn. Das kommt erst später, zu Pfingsten. Davon sind sie momentan noch weit entfernt. Erst einmal selbst den Schock verkraften. Erst einmal selbst seine Gefühle und Gedanken sortieren. Unterm Strich wollen sie alle Gewissheit. Und wer will es ihnen verübeln, ist doch klar, oder? Und Thomas? Thomas soll nur glauben, ganz ohne zu sehen? Ganz klar, Thomas will sich darauf verlassen können, dass es tatsächlich Jesus ist, der da als Auferstandener erschienen ist. Er will ihn selbst erkennen, will mit eigenen Augen sehen, ja, das ist Jesus, mit dem ich jahrelang durchs Land gezogen bin. Das ist Jesus, den ich habe predigen hören. Das ist Jesus, von dem ich gesehen habe, was er für großartige Wunder getan hat. Das ist Jesus, den ich am Kreuz elendig habe sterben sehen. Darum will Thomas die Wundmale Jesu sehen, die Jesus am Körper trägt, die durchbohrten Hände und Füße, die Wunde an der Seite, die der Speer hinterlassen hat. Dann erst will, dann erst kann er glauben. Dann kann er bekennen, mein Herr und mein Gott. Und Jesus, er nimmt Thomas Zweifel ernst. Er kommt noch einmal zu ihnen. Er tritt noch einmal unter sie. Extra für Thomas. Denn Jesus nimmt ihn ernst in seinen Zweifeln und auch in seinen Forderungen. Er gibt ihnen ganz bereitwillig nach, fordert Thomas sogar auf, seine Finger in seine Wunden zu legen. Der Evangelist Johannes erzählt uns nicht, ob Thomas es tatsächlich getan hat. In der Kunst, auf alten Gemälden, gibt es aber öfter die Darstellung, wie der Thomas tatsächlich seine Hand in Jesus Seite legt. Gut möglich, dass er es tatsächlich getan hat. Wir wissen es nicht. Jesus kommt allein um Thomas Willen noch einmal zurück. Und es erinnert mich an das Gleichnis vom verlorenen Schaf, als der gute Hirte extra noch einmal loszieht, um das eine verlorene Schaf zu suchen. Ja, Jesus hat keine Ruhe, bis nicht alle seine 11 Jünger wirklich davon überzeugt sind, dass er vom Tod auferstanden ist. Und was ist mit uns? Wer von uns wäre nicht gern dabei gewesen bei den Jüngern, als Jesus mitten unter sie tritt? Wer von uns wäre nicht gern an Thomas Stelle gewesen, als Jesus noch einmal zurückkommt um Jesu Wundmale zu berühren, um sich sicher zu sein, dass ihn die Sinne nicht täuschen. Also ganz ehrlich, ich wäre schon gern dabei gewesen. Jesus so von Angesicht zu Angesicht sehen, den Auferstandenen, das wäre schon was. Thomas ist der Erste, der glauben soll, nur weil er hört. Nicht, weil er gesehen hat. Am Ende aber darf er doch noch sehen und sogar fühlen. Wir aber sollen glauben, ohne zu sehen. Glauben, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist, ohne ihn gesehen zu haben, ohne ihn berührt zu haben? Es wäre mit dem Glauben so um einiges einfacher, wenn wir mit Thomas tauschen könnten. Thomas bekennt: Mein Herr und mein Gott. Ein größeres Bekenntnis als dieses kurze, knappe gibt es wohl kaum. Mein Herr und mein Gott. Jesus, du an erster Stelle meines Lebens, ich gehöre ganz dir. Und wir? Was bekennen wir? Dasselbe? Oder eher mit Einschränkung? Ich würde ja gern Jesus, aber irgendwie... Also Jesus, ich glaube ja schon, aber tatsächlich dich, Jesus, an die erste Stelle in meinem Leben setzen? Tja, also ich weiß nicht recht. Wer ist denn hier der Zweifler? Aber auch für uns hat Jesus ein wichtiges Wort parat. Thomas zeigt er seine Wundmale. Uns aber sagt er: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Im ersten Moment sind wir vielleicht versucht zu sagen: Dankeschön, Jesus. Deinen 11 Jüngern machst du es leicht und mir machst du es schwer. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Aber das ist ja gerade mein Problem. Ich sehe dich nicht. Darum kann ich auch nicht richtig glauben. Ich will ja, aber es geht nicht. Ich brauche auch einen Beweis. Und Jesus? Er hört. So wie er bei Thomas gehört hat, so hört er auch unsere Zweifel und unsere Bitte. Ein Hinweis dafür gibt es ein paar Verse vorneweg. Da heißt es nämlich: Jesus blies sie an und spricht: Nehmt hin den Heiligen Geist. An diesem Ostermorgen, liebe Gemeinde, geschieht bereits Pfingsten. Das richtige große Pfingstwunder, das kommt erst ein paar Tage später. Aber hier bekommen die Jünger schon mal einen Vorgeschmack. Einen Vorgeschmack auf den himmlischen Frieden, mit denen Jesus sie gleich mehrmals grüßt, und einen Vorgeschmack auf die Wirkung des Heiligen Geistes. Er ist Zeuge. Er ist der Beistand, den Jesus versprochen hat. Ihn zu haben, das ist so gut, wie Jesus leibhaftig vor sich zu sehen, so gut, wie seine Finger in Jesu Wundmale zu legen. Ja, unser Verstand kann es kaum fassen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er als Mensch in diese Welt gekommen ist, dass er um unsertwillen gelitten und gestorben ist. Wie soll denn dann der Verstand fassen, dass Jesus den Tod besiegt hat und vom Tod wieder auferstanden ist und dass er damit uns den Weg freigeräumt hat, um ohne Umwege Gemeinschaft mit Gott zu haben? Der Verstand kann es kaum fassen. Aber wir Menschen bestehen ja nicht nur aus Verstand. Wir bestehen ja auch aus Seele. Unser Ich ist darin aufgehoben. Und wenn Sie ganz am Anfang der Bibel, die Bibel aufschlagen, dann lesen Sie dort, wie Gott den Lebensodem einhaucht. Der Mensch wird lebendig. Die Seele, das Ich, wird lebendig. Und auch das ist nicht wirklich fassbar. Trotzdem zweifelt wohl keiner von uns, dass ein jeder von uns eine Persönlichkeit, eine Seele hat. Und wir haben das in uns, was die Bibel als Geist bezeichnet. Es ist so etwas wie die göttliche Andockstation, göttlicher Empfänger für seinen Heiligen Geist. Wir sind ja im Himmel erdacht und von Gott erschaffen. Und als solche Geschöpfe tragen wir den unverkennbaren göttlichen Code in uns, Geist. Er muss nur aktiviert werden. Und das tut Jesus, als er sie anbläst und sagt, nimmt hin den Heiligen Geist. Der Geist, unser göttlicher Code, muss aktiviert werden. Und schon erkennen wir, wie Thomas erkannt hat. Ohne Heiligen Geist keine Gotteserkenntnis. Ohne Heiligen Geist keine Erkenntnis darüber, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Ohne Heiligen Geist kein Glaube und keine Gewissheit. Aber wir dürfen um den Heiligen Geist bitten. Wir dürfen um die wirksame Kraft Gottes bitten. So wie Thomas darum gebeten hat, er will den auferstandenen Jesus auch leibhaftig sehen, so dürfen wir darum bitten, dass wir den Heiligen Geist empfangen und gewiss werden, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und Jesus, er wird unsere Bitte erhören und er wird uns seinen Geist, seinen Heiligen Geist senden. Denn er ist ausgegossen über diese ganze Erde seit Pfingsten. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, den auferstandenen Herrn. Amen.